Also, ihr Lieben, ich habe hier vorne Handouts hingelegt und die gibt es natürlich auch online. Also Jan hat die alle auf dem Rechner, kann die auch online rumschicken. Und da sind sie zum Ausdrucken, mitnehmen und gleich zum Anschauen. Ich hatte euch im Laufe des Seminars so mal gesagt, der Druck ist weg und wir lernen Stück für Stück und langsam. Und genau das ist das Prinzip aus Apostelgeschichte 15. Errettet durch Jesus Christus und jetzt lernen wir Stück für Stück und langsam und ohne Druck. Ihr seid errettet, alles gut in Christus und durch ihn und das ist das Fundament. Und jetzt können wir Stück für Stück die Bibel kennenlernen und langsam diesen Weg gehen und immer mehr kennenlernen, ohne Druck, völlig entspannt. Und das ist eigentlich das, was dieser Text aussagt. Ich würde jetzt weitergehen und zwar der nächste Text ist eigentlich Apostelgeschichte 10, der hier auch reflektiert wird, würde mir mal die 10 anschauen, wo Petrus diese Vision hat. Und das ist der lange Text. Ich habe ihn komprimiert, damit wir ihn fassen können. Ja, Kapitel 10. Im Gebet kam eine Vision zu Petrus. Er war auf dem Dach oben, im Obergeschoss. Er sah in einem Gefäß viele unreine Tiere und eine Stimme sprach, Petrus, schlachte und iss. Hier müssen wir als erstes sehen, es ist eine Vision. Es ist ein Bild. Etwas kommt zu ihm, was eine Vision ist. Und ich sage mal, eine Vision, ein Bild, braucht eine Interpretation. Und ich darf die nicht machen, sondern wo kommt die her? Die muss aus der Schrift kommen. Ich muss also jetzt Texte finden, die mir sagen, okay, das bedeutet das und wo etwas mir das genau erklären muss. Petrus sprach keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen und die Stimme sprach weiter, wieder was Gott gereinigt hat, halte du nicht für gemein. Also hier ist der Debat, dass Gott sagt, schlacht und iss, aber Petrus sagt, nee, das sind ja alles unreine Tiere, die habe ich noch nie gegessen, werde ich nicht machen, kann ich nicht machen. Jetzt sagt Gott, was ich gereinigt habe, das halte du nicht für gemein. Aha. So, jetzt ist der Punkt, so ein Schlüsselpunkt, dass Gott sagt, ich habe etwas gereinigt. Und das sollst du nicht unrein nennen. Und jetzt aber die Frage, was hat Gott gereinigt? So in der Vision werden ihm Tiere gezeigt. Okay, eine Möglichkeit ist durchaus, jetzt Gott hat die Tiere gereinigt und will jetzt dem Petrus beibringen, dass er jetzt alles essen kann. Wir lesen weiter. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was die Vision bedeuten sollte, da stand von Cornelius gesandt Männer am Toreingang. Und während nun Petrus über die Vision nachdachte, so hier wird ganz klar, es ist eine Vision und der Petrus ist, nachdem er das gehört hat von Gott, ungewiss. Nachdem ihn Gott klar gesagt hat, schlacht und iss und was ich gereinigt habe, nenne du nicht für gemein, grübelt er, was kann es bedeuten und es ist offensichtlich eine Vision und es führt mich zu etwas hin, was ich tun soll. Und wo wird er jetzt hingeführt? Zum Tiereessen oder wo auch immer. Und wir lesen, als er nachdachte, standen drei Männer unten. Und das waren Männer, Heiden, wo eigentlich Petrus nicht hingehen sollte, laut Bibel und nicht laut Judentum, sondern laut Bibel, soll er mit den Heiden keine Gemeinschaft haben, in dem Sinne so enge Gemeinschaft, weil Gott begründet das in Mose, die werden euer Herz abwendig machen, damit ihr nicht lernt, ihren Götzen nachzulaufen, sollt ihr mit ihnen nicht so eine enge Gemeinschaft haben. Ganz korrekt und der Petrus verhält sich ganz korrekt. Und jetzt klingeln die und jetzt wollen die etwas von Petrus. Da sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, darum steh auf, steig hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Also jetzt ist doch eine Entwicklung. Ja? Jetzt sagt Gott, ich habe die gesandt, geh mal runter und geh mit diesen Männern mit. Und das Ganze geschieht, währenddem er nachdenkt über diese Vision. Und dann kommt er zu dem Cornelius. Der Cornelius hatte diese Männer gesandt, das war ein römischer Feldhauptmann. Und da ging er mit ihnen zu Cornelius und Petrus sprach zu ihnen, ihr wisst, dass einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich zu ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Wann hat Gott ihm etwas gezeigt? Also der Text sagt ja deutlich, dass Gott ihm etwas gezeigt hat, nämlich eine Vision. Und in der Vision zeigt er ihm, was Gott gereinigt hat, soll er nicht für unrein nennen. Und jetzt erklärt er, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen, jetzt setzt er statt dem Tieren, setzt er in quasi in seiner Erklärung den Menschen ein und sagt, Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Also hier sehe ich ganz klar, dass er selbst die Vision jetzt erklärt und auslegt, dass das, was Gott ihm gezeigt hat, sich bezieht auf die Heiden, zu denen er gehen soll, naja, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und ich kann nirgendwo sehen, dass jetzt praktisch aus dieser Vision er jetzt ab jetzt alles isst. Also dass er sein Essverhalten ändert. Da ist nichts abzunehmen, weil es halt eine Vision ist und eine Vision braucht eine Auslegung. Und ähnlich würde ich sagen, Jesus sagt, bau dein Haus nicht auf Sand. Ja, so, jetzt gehen wir in die Uckermark, Brandenburg, da ist Sandboden, da findest du keinen Felsen. Da wird mit dem Fundament gegraben, da ist immer noch diese Sanderde, da ist noch kein Felsen, da wird ein Haus gebaut. Soll ich jetzt zum Bauamt gehen und sagen, ey, laut Bibel dürft ihr das nicht, ihr müsst tiefer graben, bis Felsen kommt, wie viele hundert Meter sollen wir graben? Das bezieht sich doch als ein Bild. Ja, geht ja auch am Strand das Haus und so weiter. Das kann ich doch jetzt nicht dieses Bild nehmen und sagen, jetzt muss ich, das ist jetzt eine Bauanweisung. Sondern muss er übertragen. Natürlich muss ein Haus auf einem guten Fundament stehen und alles. Aber hier geht es ja um Gottes Wort und er benutzt dieses Bild. Und hier ist ein Bild, eine Vision, die kommt und die wird interpretiert. Die Aussage der Vision, Gott hat die Herzen der Heiden gereinigt, sie dürfen dazugehören. Und was Gott oben, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein, wird uns erklärt an einer anderen Stelle, nämlich Apostelgeschichte 15,9, wo dieses reflektiert wird, ich habe natürlich vor uns gekürzt, das ist auch noch in diesem Text drin, er wird reflektiert, dass Gott den Heiden die Möglichkeit zur Umkehr gibt und dann wird dieser entscheidende Satz gesagt vorher, Gott hat die Herzen der Heiden gereinigt. Und was Gott gereinigt hat, nennst du nicht unrein, und was hat Gott gereinigt? Laut dem Text in der Reflexion der Geschichte, na, die Herzen der Heiden. Jetzt gibt das Ganze ein Bild. Gott sagt in Mose, geht nicht zu den Heiden, habt nicht Gemeinschaft, damit die euch nicht abtrünnig machen. Jetzt, im neuen Bund, das ist komplett gültig. Und was ist aber jetzt passiert? Die Heiden wurden die Herzen gereinigt, sie haben sich zu Gott bekehrt, sind Kinder Gottes, naja klar, können die zur Gemeinde kommen. Ich meine, das ist doch bei uns in der Gemeinde gültig, dass kein Heide, kein Ungläubiger in die Gemeinde kommen darf, wie es in Mose steht. Das machen wir doch natürlich selbstverständlich. Die können mal gucken kommen, aber die werden niemals Mitglied. Es sei denn, so ein Heide bekehrt sich zu Jesus Christus, der ist ein Kind Gottes. Ja, ein Kind Gottes darf kommen und Mitglied werden bei uns, ein Heide nicht. Also wenn der Heide sich bekehrt und verändert und Kind Gottes wird, dann ist er ja Kind Gottes, errettet, gläubig an Jesus Christus, gehört, dann kann er Mitglied werden. Und das ist, was hier passiert. Die Heiden hat Gott die Herzen gereinigt. Ja, jetzt dürfen sie kommen. Das ist der Punkt. Und Gott sagt das dem Petrus vorneweg. Er weiß, er will die Herzen, die Heiden erreichen. Er sagt, geh mal hin. Ja, mach das. Und um das Evangelium zu bringen. Und sie kommen dazu. Also diese beiden Geschichten ergänzen sich. Aber es geht um 15 und 10. Und es geht um die Heiden, die zum Glauben kommen. Ich kann hier nirgendwo was ableiten. Das Gesetz ist nicht mehr relevant. Ganz im Gegenteil, ich sehe, ja, wie Gott jetzt sein Gesetz steht und die Heiden verändert werden. So, was verändert wird, ist nicht Gottes Gesetz. Ab jetzt im Neuen Testament, jetzt dürfen die Heiden kommen. Nee, was verändert wird, sind die Herzen der Heiden, die Menschen. Und das sagt ja auch der Text. Das ist eigentlich für mich ganz klar interpretiert aus dem Text heraus. Der Text selbst interpretiert es. Und das, was das ganze Neue Testament sagt, die Heiden dürfen dazukommen. Was in einem großen Stil jetzt möglich ist, an sich der Gedanke, Heiden kommen zu Israel und werden gläubig, das gibt es auch schon bei Mose. Das gibt es in Mose. Ja? Der ganze Mischvolk ging mit, als er aus Ägypten raus ist, und Gott sagt dann, ihr seid mein Volk. Da sind diese Ägypter dabei. Dann hast du immer wieder das ganze Gesetz, da gibt es immer wieder Gebote. Das Gesetz gilt für Israel und für den Fremden, der in Israel wohnen will, also für den, der sich integrieren will. Ist das gleiche Gesetz. Immer wieder sagt Gott, das gleiche Gesetz und ich behandle die gleich. Ist also nichts Neues. Und selbst wenn Gott sagt, die Moabiter sollen gar nicht in die Gemeinde kommen, weil die haben euch das und das angetan, die sollen nicht kommen in die Gemeinde. Die haben nichts zu suchen. Und dennoch, und dann ist da eine Moabiterin, ja, die Ruth, die sagt, dein Gott ist mein Gott, ich lasse mich nicht abhalten. Ja, ich gehöre nicht dazu, ja, aber dein Gott ist mein Gott, ich lasse dich nicht. Und die wird abgewiesen von Naomi. Und die sagt, nein, ich gehe mit. Und er sagt, okay, dann geh mit. Und dann wird sie herzlich aufgenommen. Durch ihren Glauben wird sie integriert in Israel und von ihr kommt auch dann, sie ist in der Blutlinie von Jesus. Also der Glaube, er verändert alles. Aber dann ist sie ja verändert. Jetzt glaubt sie ja, sie wird jetzt niemanden wegbringen. Was ist der Grund, dass sie euch nicht abwendet und den Götzen der Heiden nachlauft? Aber wenn die Heiden sich bekehren, na, dann gehören sie dazu. Also da verändert sich was. Eben die Heiden und nicht Gottes Gesetz. Jetzt Fragen, Apostelgeschichte 10. Mikrofon, jetzt.
Also ich finde es einfach seelsorgerlich so großartig, dass Gott ihm vorher die Vision gibt und er handelt ja an seinem Herzen. Der Mann muss ja über mehrere Schatten springen. Das ganze Israel hat mit den Heiden nichts zu tun. Und jetzt soll er dahin. Und Gott hat die Herzen der Heiden gereinigt, ist dann danach gekommen.
Ja.
Er ging zuerst und die waren erstmal unrein und es war nicht erlaubt, in dieses Haus zu gehen und mit denen zu essen. Undenkbar. Und nur weil Gott ihn vorbereitet hat mit dieser Vision, die er dann innerlich deutet und auf diese Menschen bezieht. Und das ist ja, da hat ja Gott in seinem Herzen was verändert. Und dann in der Folge mit den Aposteln. Aber das finde ich so einfach so seelsorgerlich, wie er mit umgeht und nicht. Er verlangt eine Menge von diesem Petrus, über alle Schatten zu springen. Das war für Israel nicht erlaubt, Punkt Ende. Und er ist aus dem Volk Israel. So. Also dieses betrifft mich oder macht mich irgendwie, ja, berührt mich.
Ja, völlig richtig. Ich würde es nur anfragen, du sagst, diese Vision ist praktisch nicht das, was sie aussagt, nämlich, dass er Unreines essen soll. Hm? Das ist nur ein Bild, dass er zu den Heiden gehen soll. Setze ich ein Fragezeichen dahinter.
Also diese Vision direkt zu nehmen, dass das, was in dem Bild ist, direkt, dass auch ab jetzt die Tiere... So, dann ist jetzt meine Frage. Gott sagt ja klar, was Gott gereinigt hat, so hat. Wann hat Gott die Tiere gereinigt? Ist da irgendwie ein Vers, dass er dieses Schwein war unrein vor der Kreuzigung? Nach der Kreuzigung ist es rein. Wann ist das geschehen und wie sehen wir, dass Jesus durch das Kreuz Jesu diese Tiere rein geworden sind? Also essbar. Wo willst du das ableiten? Das wäre ja die Konsequenz, wenn du das so nimmst. Sag mal, die Heiden, habe ich dir gesagt, da kann ich aus der Bibel das an vielen Stellen nachvollziehen und Neue Testament ist voll davon. Und die Vision, wie er erklärt hat, das steht alles. Aber jetzt das abzuleiten, das ist ja dieser entscheidende Vers. Hat Gott diese gereinigt? Das sagt er ja. Ich habe was gereinigt. Hat Gott diese Tiere verändert? Also was da unrein ist, ist was auch Biologisches und ihre ganze Art, was sie essen und was sie aufnehmen, verunreinigt ihr Fleisch. Deswegen hat das alles einen Grund. Ja? Die Tiere, die rein sind, ernähren sich vegetarisch. Die anderen von allem möglichen Zeug und von töten selbst Tiere. Das ist schon eine sinnvolle Einteilung. Jetzt, wann hat Gott diese Tiere irgendwas verändert? Weil er sagt ja, ich habe was verändert. Was sich auf die Heiden eindeutig, klar, deutlich bezieht, aber hat Gott bei den Tieren was verändert? Das finde ich nicht, deswegen eigentlich sehr, sehr schwierig. Und damit hätte er natürlich zwei Kapitel in der Bibel, zwei Verse in Propheten gesagt, ich habe meine Meinung geändert, es ist Gott ein Gräuel, sagt er, bis zu einem Propheten das Zeug zu essen. Und jetzt hat Gott seine Meinung geändert. Nicht, was in den Mund hineinkommt. Warte kurz, das ist wieder eine andere Geschichte, wir kommen noch dazu. Lass uns die Geschichte lesen. Ich bin jetzt genau bei diesem Punkt, und zwar, was Gott gereinigt hat. Hat er die Tiere gereinigt oder nicht? Das ist die Frage und das finde ich nirgendwo. Und dann oder hat Gott seine Meinung geändert über die Gebote, was auch sehr schwierig ist oder nicht geht.
Gut, es steht nirgends, aber kannst du irgendwo nachweisen, dass diese Trennung der Nahrung aufrechterhalten wurde im Neuen Testament?
Wurde nie abgelegt. Ich meine, Jesus sagt alles gültig, damit ist das geklärt. Wir gucken uns jetzt noch weitere Verse an, wo das scheinbar, oder wo wir es rausinterpretieren können, dass das aufgehoben wird. Und wenn wir diese Verse so deuten, dann muss ich wieder zurück, dass also bestimmte Gebote aufgehoben sind. Dann habe ich wieder das Problem mit den Worten Jesu, dann habe ich wieder das Problem mit den Worten Gottes, dass er sagt, ich ändere nie meine Meinung. So ein Propheten sagt das mir ein Gräuel, im Neuen Testament ist nicht mehr, wenn er sie nicht verändert hat, die Tiere, weil das ja einen Grund gibt, wieso er sagt, wir sollen die nicht essen. Also ganz, das finde ich nicht. So, lass uns lieber mal das nächste anschauen, bevor wir, ja?
Die Stelle, wo der Löwe mit dem Lamm und so und der dann Gras frisst,
ja,
oder?
Okay, und seitdem können wir Löwen essen.
Weiß ich nicht, also. ich sag ja nur.
Okay, aber Punkte, definitiv, ne? okay, aber definitiv ist Zukunft. Es ist definitiv Zukunft und heute ist es nicht so. Also heute ist es nicht so. Jetzt das nächste, was ich hier habe, ist, okay, eine Frage.
Eine Frage nochmal. Wenn wir von Geboten sprechen, Jesus sagt ja auch, wenn ihr meine Gebote halten werdet, seid ihr wahrhaftig seine Jünger. Sind eigentlich Jesu Gebote keine anderen als die von Gott?
Okay, gibt es Moses Gebote? Nein, Mose ging zu Gott und hörte von Gott. Es ist eigentlich Gottes Gesetz. Mose hat immer wieder Gott gefragt. Jesus Christus dasselbe, er sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Das ist Johannes 5,19. Und 5,31, ich kann nichts von mir aus tun, nur was ich den Vater höre, das gebe ich euch weiter. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur was er den Vater tun sieht, das sagt er, oder was er vom Vater gehört hat, das gibt er weiter. So, der Jesus gibt keine anderen Gebote, außer was er von Gott gehört hat. So, alles kommt von Gott. Gott spricht zu Mose, Gott spricht zu Jesus, Jesus zu uns, Mose zum Volk. Der Urheber, das ist Gott. Und deswegen kann gar kein Unterschied sein, es sei denn, Gott hat seine Meinung geändert. Es gibt ein einziges Gebot, wo Jesus mal sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Noch nicht. Liebt einander, kann ich dir an Mose zeigen. Das einzige, liebt einander, und jetzt geht's weiter, wie ich euch geliebt habe. Und was ist der entscheidende Punkt? Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Jetzt sollen wir das Leben für die Brüder geben, steht direkt im Text, an anderer Stelle, steht im Neuen Testament, jetzt habe ich das nicht im Kopf, aber es steht da. Und das ist neu, also in dieser Stelle, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das habe ich mal geguckt, das ist das Einzige, was neu ist. Also da hebt das lediglich auf eine höhere, er sagt, ey, ich mache euch das jetzt vor, das ist eigentlich das. Aber da wird nichts geändert, nichts neu. Und so, also die Gebote Jesu, die Gebote, die sind unverändert, weil alles von Gott kommt. Ansonsten hätte Gott seine Meinung geändert oder Jesus würde was anderes sagen als sein Vater, passt überhaupt nicht. Also wir kommen immer wieder in diese Schwierigkeiten, geradlinig durch, geht das nicht, wenn wir es anders interpretieren. Das ist ja der Punkt. Jesus sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Wir können also unsere Interpretation, unsere Lehre daran prüfen, ob wir geradlinig durch die Bibel gehen und an keiner Stelle anecken und sehen, also mit dem Vers, das stimmt nicht überein oder mit dem Grundsache stimmt es nicht überein. Und ein Punkt ist so deutlich, Gott ändert niemals, was er sagt. Und für Gott gibt es nicht mal die Zeit. Für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, vor 3 Tagen, wir haben heute Samstag, am Mittwoch hat Gott gesagt, was an Mose steht. War vor kurzem. Für Gott ist das gerade jetzt, er hat das gesagt. Ja, also das ist ja auch 1000 Jahre ein Tag nur ein Bild. Für Gott gibt es jetzt. Er sieht das Ende schon von Anfang an. Er sieht die ganze Zeitschiene und er spricht und seine Worte sind Wahrheit und sie ändern sich nicht.
Mich? Fische sind für mich auch unreine Tiere, weil sie alles Mögliche essen. Aber das war erlaubt?
Okay, bei den Fischen sind nur diese Fische erlaubt, die Schuppen und Flossen haben. Und die mit Schuppen und Flossen sind wieder Fische, die besonders sind, im Gegensatz zu Krabben und Krallen, die auf dem Meeresboden rumkrabbeln und den ganzen Dreck fressen, sind wieder diese Tiere, die sich so ernähren, wo Gott sagt, die kann dir essen, aber das andere nicht. Genauso der Aal ist ein Dreckstier, also von dem, was er aufnimmt. Und all die anderen Tiere, Also wir haben die klare Liste, was Schuppen und Flossen habt, sagt Gott, das ist gut. Und alle diese, die Hufen haben von den Landtieren, die gespaltene Hufe haben und die Wiederkäuen, das sind alles die, die sich vegan ernähren, die Tiere. Und bei den Vögeln zählt er genau Vögel auf. Und dann gibt es noch die Heuschrecken, alles was fliegt und sechs Beine hat und mit den beiden Beinen springt. Also es ist klar definiert und aufgezählt, wo sagt Gott, das ist essbar und das nicht und das andere ist mir ein Gräuel. Er sagt wirklich, es ist mir ein Gräuel und das sollt ihr nicht essen. So, und dann gehen wir zu Jesaja 65, 66. Da lesen wir Neuen Himmel, Neue Erde. Jesaja 65, 17. Und ja, top, top Prophetie und gültig und sowieso der Jesaja. Aber zuvor lesen wir, dass Gott sagt, die sitzen da in ihren Gräbern und machen Götzendienst und haben Schweinefleisch und fressen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen. Da siehst du, Gott mag das überhaupt nicht. Und dann nach dem Neue Himmel, Neue Erde, so ziemlich am Ende wieder, die dann in Gräbern sitzen und dies und jenes tun und die Schweinefleisch essen und Mäuse und so weiter und Gräuelsuppen. Da siehst du doch, dass Gott das alles so, das mag er nicht. Das, auch dort immer noch bei Jesaja, in, wo dazwischen steht Neue Himmel, Neue Erde und dann er wieder reflektiert, ist immer noch dasselbe Gott, der bestimmte Sachen nicht mag. Da musst du alles sagen, okay, das war damals Jesaja, aber heute ist Gott anders. Also es macht nicht nachvollziehbar, Gott ist immer derselbe und wahrscheinlich kennen wir die Stellen nicht und kennen einfach nur das als jüdische Speisegebote, die Gott damals gegeben hat. Wir müssen einfach nochmal, Toni, diese Kultursache klären. Ja, so muss ich kurz machen, jetzt mache ich das. Und zwar die Kultur, wir müssen fragen, wer ist der Schreiber, der Autor, was ist seine Kultur, was ist seine Zielgruppe, okay? Wer hat Mose, was ist jetzt der Autor, der ersten fünf Bücher der Bibel? Wer? Wer hat die geschrieben? Okay, also habe ich Bauchschmerzen, ja, falsch. Okay, ich habe letztens von Bodo Schäfer, so ein Finanzexperte, habe ich von ihm ein Buch in der Hand gehabt und gelesen, das war von Bodo Schäfer. Und als ich jetzt neulich so mal so ein Video von ihm gehört habe, da erzählt er, wie er seine Bücher schreibt und er diktiert in ein Diktiergerät seine ganzen Gedanken und dann die Sekretärin, die tippt das ab. Jetzt die Frage an euch, wer hat das Buch geschrieben? Naja, die Sekretärin. Aber die steht nicht vom Titel, die steht gar nicht da. Es steht immer, der Bodo Schäfer hat das geschrieben. Logisch, naja, es ist seine, der erste Autor, es ist seine Gedanken, es ist, er schreibt das Buch, was er sieht, was er erkannt hat, er schreibt das, aber das eigentliche Tippen und eigentliche Schreiben macht die Sekretärin. Okay, wer hat jetzt Mose geschrieben? Wer ist der Autor? Wer ist der Kopf dahinter? Wer ist der Geist, das geistliche Person dahinter, die Mose gegeben hat? Das ist eindeutig Gott. Mose ist nur der Schreiber. Und wenn du Mose liest, wie oft sagt er, ich weiß nicht, was ich machen soll, er geht zu Gott und fragt. Da gibt es eine Rebellion, er geht zu Gott und fragt. Ja, da ist die Sache, jemand bricht den Schabbat, was soll ich machen? Er geht zu Gott und fragt. Er weiß es nicht. Er fragt immer Gott. Und Gott ist derjenige, der sie gibt. Er geht auf den Berg zu Gott und Gott gibt ihm die Tora, Gott gibt ihm die Gebote, Gott zeigt ihm alles. Es ist Gott, der der Autor ist. Haben wir als erstes den Autor. Was ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe ist, Gott gibt etwas, was gültig ist, bis Himmel und Erde vergeht, für 6000 Jahre oder 7000 Jahre für diese Erde. Woran weiß ich das? Wieso für diese Erde? Naja, er gibt Mose die Gebote und sagt, die gebe ich euch. Dann sagt er ihn wieder, 5. Mose 4, Vers 4, 5 in dem Dreh, sagt er, haltet diese Gebote, das werden, sind super gute Gebote und die Völker um euch herum, die werden neidisch sein auf euch, auf dieses Volk, was so gute, gerechte und faire Gebote hat. Da werden die schauen, also das ist ja ein Volk, das ist ja richtig gut, diese Gebote. Warum? Na, weil ihr seid ein Mustervolk, ein Vorbild für die Welt. Weil was ich vorhabe ist, am Ende der Tage wird der Berg des Herrn hoch und fest stehen, Jesaja 2 und Micha 4. Und dann werden die Völker nach Jerusalem kommen und von Jerusalem aus wird die Tora gelehrt. Also es ist der Blick, erstmal ein Volk gestalten, das lebt danach. Es zeigt, wie das funktioniert und dann werden die ganze Erde wird damit gelehrt werden. Haben wir ja gelesen heute Jesaja, bis zum Ende der Erde. So, das ist das Ziel. Gott hat also diese Welt im Ziel. Und was ist die Kultur? Gott schreibt diese Worte, diese Gebote in so einer Sprache der Kultur, in Beispielen, dass es die ganze Welt, alle Kulturen etwas damit anfangen können. Also er nimmt das Einfachste. Die meisten, also alle Völker kennen eine Kuh und die kennen einen Esel. die meisten wissen diese Tiere, ja, und die meisten kennen auch, dass Brot von Getreide kommt. Deswegen, was macht der Sohn Gottes? Er sagt, das Himmelreich ist gleich einem Samen, der Samen aussieht, er nimmt das Getreide. So Bilder, die alle verstehen können. Und so hast du in Mose viele solche Bilder mit Tieren, mit Ochse und mit Rind und mit diesem und jenen, was einfach ist. Und wir können locker Dinge ableiten, ja, das Auto ableiten, fahrlässig fahren und so weiter. Also wir, es ist also für alle gültig, diese Weisungen und Dinge ableitbar in allen Kulturen. So, das ist die Tora, weil Gott derjenige ist, der sie gibt. Und da brauche ich nicht reingucken, was war bei Mose los und was ist in dieser Kultur, sondern es ist ja Gott, der die Erde im Blick hat und die ganze Menschheit hinführen will, wieder zu seinen Geboten, das rückgängig machen, wo Adam sagt, ich will deine Gebote nicht und jetzt gibt es sie und möchte, dass die Welt erkennt, dass seine Gebote gerecht, heilig und gut sind. Und das war für mich der Punkt. Ich lese bei Paulus, Gottes Gebote sind gerecht, heilig und gut und frage mich, wie soll das sein? Sind das wirklich gerecht, heilig und gut, wenn ich das so lese? Und dann erst, als ich mich damit beschäftigt habe, jetzt heute verstehe ich es und kann nachvollziehen, ja, ich finde, die sind gerecht, heilig und gut, die sind fair. Umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr verstehe ich die Fairness. So, jetzt zurück, das ist diese Sache mit Kultur, wo wir verstehen müssen, Gott hat es gegeben. Es ist also falsch zu sagen, das ist nur das Gesetz Mose, das ist das Gesetz Jesu. Es ist von Gott, der diese Dinge gibt. Und das ändert doch so viel in unserem Blick, wenn Gott derjenige ist, der dahinter steht. Alleine wenn Gott sagt, mach das so und so, es ist der Himmel und Erde gemacht, dass unser Gott, den wir einerseits anbeten, dann aber sagen, nee, was Gott da gesagt hat, ja, das sehe ich anders. Das passt nicht. Wenn du Gott anbetest, dann hättest du auch mal Respekt. Gott hat es gesagt, okay, erstmal habe ich Respekt vor seinem Wort, Ehrfurcht vor seinem Wort und schaue, es hat immerhin Gott gesagt. So, das ist für mich die Herangehensweise. Deswegen studiere ich nicht so dolle all die Kulturen, sondern einfach die Tora studiere ich. Habe ich noch einen sagen, wir haben gesehen, dass es nicht so einfach ist. Es ist schon schwierig, man braucht Zeit, darüber nachzudenken. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt wird es plötzlich wirklich interessant, der Psalm 1, wo da steht, selig ist der, der Tag und Nacht über seine Tora nachsinnt. Weil ohne das Nachsinnen ist es oberflächlich. Aber wenn ich darüber nachsinne, denke, vergleiche, sie lese, verstehe ich sie immer besser. Ja? Und alleine nachsinnen oder in der Gemeinschaft nachsinnen oder darüber diskutieren oder debattieren, was wir hier machen, all das ist gut. Sich damit beschäftigen und sie immer besser verstehen.
Voll zu. ich denke, ich habe daran gedacht, dass Gott auch in Entwicklungen hineinspricht und die in Rechnung stellt oder trägt. Denn einiges hat sich ja schon definitiv geändert. Im Alten Testament haben wir viel Schlachten. David erschlägt einen Boten, der ihm sagt, dass Saul gestorben ist. Das heißt, das gelobte Land wird durch Krieg erobert und Jesus sagt, bringt Frieden und wir können uns das Töten jetzt nicht mehr vorstellen als etwas, was von Gott angeordnet ist. Oder die Situation der Ehe, er toleriert viel Weiberei im Alten Testament, David, Salomo, unglaublich, was die getrieben haben. Das ist ja unter Jesus nicht mehr okay. Da.
Du hast schon zwei Punkte, also schon drei Punkte. Darf ich antworten?
Ja.
Das Erste, dass wir gerade von der Tora gesprochen haben und die Tora ist das Fundament, wo ich sage, gültig bis zum Ende für alle. Jetzt ist die Situation, dass der Gott in Leben hineinspricht. Habe ich ja gestern gesagt, wenn wir die Bibel lesen, er spricht doch in unser Leben hinein. Er spricht in Situationen hinein. Vor allem bei Paulus gibt es mal die Sache, da spricht er speziell in eine Situation, das gilt in dieser Situation. Besonders können wir sehen, wenn Paulus schreibt, das ist meine Meinung, dann ist es seine Meinung. Wenn er aber schreibt, das ist ein Gebot des Herrn, dann ist es ein Gebot Gottes, dann gilt's. So, da müssen wir schon die Sachen unterscheiden, wo etwas hineingesprochen wird in eine konkrete Situation, wenn der Gott zu David was sagt und zu den Propheten, dann gilt das für diese Sache. Aber wir haben ja jetzt diese Tage über die Tora gesprochen und da sehen wir, müssen wir sehen, das ist für alle gültig. Jetzt das andere, du hast das zweite Krieg angesprochen und die Ehe. Nehmen wir zuerst die Ehe. Da bringt das Jesus auf den Punkt. Wie ist das jetzt mit Ehe, Scheidung? Mose hat Scheidebrief erlaubt. Gott sagt, Jesus sagt dann, von Anfang an war es nicht so gedacht. Also die Tora beginnt ganz vorne, das sind 5 Bücher Mose. Wenn wir am Anfang anfangen, Gott hat Adam und Eva erschaffen, ein Mann, eine Frau. Und jetzt bezieht sich Jesus darauf, am Anfang war das ein Mann, eine Frau. Aber wegen eures Herzens Härtigkeit hat es Gott euch erlaubt. Okay, das reflektieren wir morgen auch nochmal. Es gibt also, dass Gott Wege geht, weil die Situation so hart ist. Ich habe heute immer wieder gesagt, Tora, was ist wenn? Wenn die Situation so ist, wenn sie so ist. Und auch da reagiert Gott drauf, wenn sie so hart ist, dann erlaube ich euch den Scheidebrief. Ich erlaube euch dann auch mehrere Frauen. Und dann kommen wir ins Neue Testament und dann sehen wir, dass dann dort der Paulus schreibt, ein Ältester, ein Mann, eine Frau. Also ein Ältester soll eine Frau haben. Oder ein Diakon wird eingesetzt, wenn er eine Frau hat. Eigentlich wieder zurück zu dem ursprünglichen jetzt im Neuen Testament, wo jetzt, wo wir Gottes Geist haben, Kinder Gottes sind, ganz andere Dimension in der Verbindung mit Gott haben, dann wieder zurück zu dem ursprünglichen ein Mann, eine Frau. Und vorher hat Gott es toleriert, wie auch andere sagen. Was hat er noch toleriert? Israel will einen König haben. Gott sagt, ich bin König von Israel. Die Richter, der hat die Zeit, dann Samuel, der Prophet, und Gott will König sein. Aber dann sagt das Volk, nee, wir wollen den König haben wie die Völker um uns. Gott sagt, okay, wollt ihr das wirklich, ja? Der wird euch dann eure Mägde nehmen, eure Kinder zu Mägden und eure Söhne wird er zu Knechten machen. Ja, wir wollen das. Und dann sagt Gott, sie haben mich verworfen als König, weil Samuel darüber traurig ist. So, sie haben mich verworfen als König, aber Gott geht diesen Weg. Und Gott macht was draus. Er nimmt dann den König David und das ist ein Mann nach seinem Herzen. Und dann sagt er, okay, ich wende jemanden, einen anderen König, ein Sohn Davids, ja, den Messias, der wird König sein über alles. Und Christus eingesetzt als König über alles. Und was macht Christus ganz am Ende, wenn alle Feinde unter seine Füße gelegt werden? Wenn er Herr ist über alles, Himmel und Erde. Was ist dann, was er macht? 1. Korinther 15, 28 etwa. Dann wird er alles dem Vater übergeben, damit Gott ist alles in allem. Damit Gott der Vater ist wieder alles in allem, König über alles. So, Jesus dreht das wieder. Also wir sehen, dass Gott diese Wege mitgeht, ja, so oder so, das zulässt. Aber dann führt er es doch wieder hin. So, deswegen würde ich so diese Vielehe auf diese Art und Weise erklären. Gott hat das zugelassen, dann aber wieder zurück, vor allem jetzt im neuen Bund wieder zurück. Jetzt zu Kriegen. Ich sage einfach mal, im Neuen Testament, seitdem unter Jesus, da gibt es mehr Kriege als im ganzen Alten Testament. Wenn ich die Offenbarung lese, dann lese ich von Jesus Christus, dem Kriegsmann, der an dem blutgefleckten Gewand einherreitet vor der Armee und die Feinde platt macht. Und dann lesen wir das Blut der Pferde und das Blut ist bis an die Zäume der Pferde. Riesenschlacht, er macht ein Schlachtopfer, er tritt die Kelter Gottes, dass der Zorn Gottes, das Gericht Gottes kommt. Das ist eine Sache, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, aber was da steht, es ist Jesus Christus, der das Herr anführt. So, da sehen wir vielleicht so dieser Blick, das ist ja Gericht Gottes, das Endgericht, okay, verstehen wir. Wir wissen auch, Gott will uns bewahren vor dem Zorn Gottes, das ist dort, wo der Zorn Gottes beschrieben. Alles klar, aber alle Gerichte, alle Kriege im Alten Testament sind Gerichte Gottes. So, Gott sagt, die Erde ist verdorben, er schickt die Sintflut. Gericht, okay, verstehen wir vielleicht. Er guckt nach Sodom und Gomorra, er sagt, ich muss gucken, ob das wirklich so schlimm ist, wie es zu meinen Ohren kommt. Ja, und dann kommt Feuer und Schwefel, er gibt Gericht, das Maß der Sünde ist voll. Dann sagte Abraham, 1. Mose 15, Abraham, diesen Bund mit Abraham, nachdem er ihm zum Glauben gerecht spricht durch Glauben, dann sagt, macht er einen Bund mit Abraham. Abraham schläft, dann ist da diese Flamme, die durch die Opfer geht und dann hat er eine Vision, der Abraham, und sieht, dass seine Nachkommen, sagt Gott zu ihm, deine Nachkommen werden in einem fernen Land, werden sie dienen, einem anderen Volk, 400 Jahre lang. Und dann werden sie da rauskommen und dann werde ich ihnen das Land geben, denn die Sünde der Kanaaniter ist noch nicht voll. Also die Kanaaniter, genau diese 7 Völker, die dort sind, die Gott dort aufzählt, die haben so viel Sünde, wo Gott sagt, das ist jetzt viel Sünde und die kriegen Gericht. Aber zur Zeit Abraham sagt Gott, nee, das ist noch nicht voll das Maß. Was ist, wenn die jetzt umkehren? Was ist, wenn jetzt sowas passiert wie Ninive, die umgekehrt sind? Und dann plötzlich sagt Gott das Gericht, okay, er lässt es weg. Okay, Abraham, es ist noch Zeit, wir müssen schauen, wie wir das machen. Wenn das Maß der Sünde nämlich abnimmt und die umkehren, dann ist vielleicht die Möglichkeit, dass wir, wenn ich euch das Land gebe, dass ihr mit, gemeinsam mit denen wohnt. Woher kommt dieser Gedanke? Naja, wenn wir Hesekiel 40 bis 48 lesen, dann lesen wir wieder, dass das Volk das Land besiedelt und dort leben sie zusammen mit den anderen Völkern. Da ist es nicht, dass die alle vernichtet werden, aber dort sagt Gott, dann später, die werden vernichtet, weil das Maß der Sünde voll ist. Die opfern ihre Kinder dem Moloch, da ist Sünde, Mord und Totschlag, es ist genug. Und dann bringt Gott Gericht und Gott vernichtet diese Völker und Israel zieht hinein und Gott gibt ihnen das Land. Und dann sehen wir ganz deutlich, wie er sagt, okay, dieses Volk lasst in Ruhe, da zieht ihr drum rum. Dort gibt es keinen Krieg, ihr lasst das Volk in Ruhe, das habe ich denen gegeben. Und Esau habe ich das gegeben und dem Volk habe ich das gegeben, aber diese sieben Völker, aufgrund ihrer Sünde, den bringe ich Gericht. Und dann ist dieser Krieg jeweils Gericht, klare Sachen. Und manche Dinge sind natürlich für uns erstmal schwieriger zu verstehen, müsste man in den Text reingehen und weitere Fragen stellen, warum, wieso, weshalb. Aber jetzt mal nur so für verstehen, all diese Kriege sind Gericht Gottes, wie wir sie Todesstrafe heute hatten, aufgrund dessen, vielleicht können wir das verstehen. Und so sind auch die Kriege Gottes, wo Gott sagt, Gericht und Neues Testament, Offenbarung des Johannes, da sehen wir, dass klar Krieg kommt. So, wir sehen bei Mose, dass da eine Zeit ist, Mose wird als Prediger der Gerechtigkeit beschrieben, der hat also dem Volk gepredigt, Umkehr, der hat die Arche gebaut, haben alle gesehen. Und das Noah, und das Neue Testament reflektiert Noah als ein Prediger der Gerechtigkeit, also hat er auch das, was Gott ihm gesagt hat, den Leuten gesagt. Was wäre, wenn die gesagt hätten, Mose, wir müssen umkehren? Oder hätte Gott gesagt, wahrscheinlich, Mose, du musst noch eine Arche bauen. Noah, du musst noch eine Arche bauen. Also da wäre Spielraum gewesen zum Umkehren, und weil sie nicht gemacht haben, dann kam Gericht. Sodom und Gomorra, Gott schaut. Dann kommt noch die Engel, die da hinuntergehen und so weiter zu dem Volk. Da ist immer noch Zeit zur Umkehr. Wir sehen bei den Kanaanitern 400 Jahre Zeit zur Umkehr. Bei Ninive Zeit zur Umkehr. Wir sehen, dass Jeremia sagt, ich habe 23 Jahre euch gepredigt, kehrt um. Immer ist Zeit zur Umkehr. Dann Jesaja 65 Jahre, dann wird es zu Ende sein mit Ephraim, mit dem Nordreich. Kehrt um. Und sie machen es nicht. Also Gott gibt immer eine Gnadenzeit und wenn die zu Ende ist, gibt es Gericht. Hey, jetzt haben wir auch eine Gnadenzeit. Wenn die zu Ende ist, gibt es Gericht. Wenn wir die Offenbarung lesen. Das ist doch nichts anderes, nichts Neues. Und diese Kriege und diese Gerichte sind am Ende so eine Gnadenzeit. Er hat Könige eingesetzt und setzt Könige ab. Er gibt den Königen Zeit zur Umkehr. Immer. Ja, so. Was ist mit Nebukadnezar? Dreimal. Einmal den Baum, wo er sagt, oh, wo er diese Vision erklärt kriegt. Dann diese Sache, wo er, der zweite, warte, die Statue, ja, wo die sich nicht niederfallen, und dann das dritte, wo er 7 Jahre zum Tier wird. Und nach dem dritten bekehrt er sich und sagt, der Gott des Himmels, das ist der einzig wahre Gott, betet ihn an. Dann kommt nach ihm der nächste oder übernächste Darius, der lässt Daniel, die ganze Intrige, der kommt in die Löwengrube und überlebt dort. Und das war's. Er sagt, das ist der Gott, der ist cool. Alle sollen ihn anbeten. Das war ein Weltreich. Und in seinem Weltreich wurde dann der Gott des Himmels angebetet, weil er das verstanden hat. So, Gott begegnet denen. Bei Beelzebub, ja. Dem begegnet Gott auch. Er schreibt an die Wand, Mene, Mene, Tegel. Da ist keine Umkehr. Der war zu Ende in der Nacht. Was ist mit dem König von Assyrien, den Gott ruft, um Israel das Gericht zu bringen, weil Israel gesündigt hat, ruft er den König von Assyrien und macht ihn stark und er kämpft. Und dann sagt Gott, Jesaja 10, aber du hast dich erhoben, du bist in deinem Herzen stolz geworden. Und wenn du meinen Plan ausgerichtet hast in Jerusalem, dann werde ich dich richten aufgrund deines Stolzes, weil du viel mehr gemacht hast, als ich dir gesagt habe. Also Gott lenkt diese Herzen der Könige, gibt ihnen Gnade und wenn sie das verpassen und wegwerfen, dann bekommen sie Gericht. Also Gott steuert diese Kriege immer wieder nach selben Mustern, dass er diesen Weltherrschern eine Zeit gibt zum Umkehren und ihnen begegnet. Wenn sie das nicht machen, gibt es Gericht. Also es ist immer wieder dasselbe Muster. Und nur weil wir jetzt in der Zeit leben, der Gnade, und das so nicht auf dem Schirm haben, sagen wir, na, jetzt ist Gnadenzeit. Ja, okay, jetzt zur Zeit ist Gnadenzeit und da gibt es keine Gerichte Gottes, bis das zu Ende ist.
Sind denn nicht die Kriege, die zur Zeit immer wieder stattfinden, auch eine Art Gericht Gottes, wie beispielsweise der Zweite Weltkrieg?
Es gibt immer wieder Kriege, aber wir haben ja gerade gesprochen von den Kriegen, wo Gott etwas anordnet, weil wir das nicht verstehen. So, das war ja gerade das Thema. Bei Mose gibt es bestimmte Sachen, müssten wir jetzt noch weiter reingehen, warum Gott das so und so anordnet, warum der sagt, mach die ganze Stadt platt und so weiter. Das sind Gerichte Gottes und darüber haben wir gerade gesprochen. Dass die Heiden untereinander auch Krieg führen, ja. Klar, gibt es auch. Und wie weit Gott dort eingreift und Gott lenkt, übersteigt das jetzt heute oder auch meins. Also ich bin bei der Tora, was ich dort lese, kann ich bringen, was ich aus der Bibel lerne, das kann ich weitergeben und der Rest wäre dann Spekulation, da lasse ich die Finger davon.
Du hattest vorhin gesagt, Jesus ist in der Offenbarung ja auch der Krieger, der Blutbeschwörer, ja. Des Hemd und so weiter. Erkennst du, dass alle Kriege, dass Gott sie führt oder dass Gott auch Menschen dann benutzt, um den Krieg zu führen? Weil wir ja heutzutage sagen, oft Jesus ist kein Krieger oder Kriege gibt es nicht, du sollst eben Backe hinhalten und dergleichen. Aber ich sehe im Ersten Testament auch immer wieder, dass Gott sagt, entweder sagt er, ihr dürft den Krieg führen, oder und wenn sie ihn nicht fragen, dann stellt er sich dagegen und sie werden geschlagen oder sonst.
Im Neuen Testament oder
im Alten?
Im Alten. Ersten.
Ja, Gott, ne? Also, aber die Menschen führen den Krieg.
Also,
und in Gottes Willen.
Okay. Das Volk Israel geht hinein ins Land. Na klar, haben die das geführt. Und es ist ja überall so, dass Gott die Menschen lenkt oder dass Gott ihnen sagt. Und die Ausführenden, das sind dann die Menschen. Ja. Ja, das ist der Punkt. Es ist ganz selten, dass Gott das selber macht. Das ist Sodom und Gomorra. Das ist die Sintflut. Aber viel macht das Gott natürlich durch Menschen. So, das andere mit der rechten Backe verschieben auf morgen. Weil das ist Matthäus 5, Bergpredigt, habe ich gesagt, morgen. Okay, also jetzt noch zwei Sachen. Erstmal wäre Kolosser, alle Tage, die Feiertage. Und das andere wäre, hat man auch von uns geschnitten, alle Speisen sind rein, Markus 7. Online, ja. Also man muss einfach mal gucken, wie viel ihr wirklich noch auffassen könnt. Also ich kann noch, natürlich bis heute Abend um 10, das ist kein Thema. Aber die Sache ist einfach die, ich habe mit einigen Gespräche geführt. Einige hätten noch Fragen. Wir können gerne jetzt noch einen Punkt machen, dann könnten wir abschließen. Und die wollen, können noch da bleiben und da diskutieren wir und führen noch in einer kleinen Runde Gespräche. Würde ich machen, ich bin da offen, wie gesagt, ich könnte das. Man könnte auch... Aber es ist ja so, ihr könnt auch nicht unendlich auffassen. So, ich würde mal wiederkommen, ich würde das weitermachen, überhaupt kein Thema und auch in die Tiefe gehen, wenn ich die Zeit habe und auch mehr Zeit zum Gespräch, auf jeden Fall, ja. Und deswegen muss man gucken jetzt, also Kolosser ist noch machbar, Viertelstunde, 10 Minuten, Markus 7, das hat es in sich, um ihn zu verstehen, was in dem Text vor sich geht und was die Geschichte ist, da fehlt uns so viel Hintergrundwissen. Da muss ich einige Dinge bringen, die muss man verstehen, um den Text zu verstehen. Und dann hilft aber uns in beiden Texten, hilft uns unsere Übersetzung, unsere Bibelübersetzung, ist so zu übersetzen, dass wir die Theologie der Kirche daraus rauslesen. Da werden stellenweise Worte eingefügt oder Worte anders übersetzt, damit die Theologie passt. Weil wir jetzt an den Punkten sind, ich habe das heute schon mal gesagt, wir Gläubigen, ernsthaft nachfolgende Folger von Jesus Christus, ihr, haltet 95% des Gesetzes von Mose, von dem, was wir halten können, was relevant ist und was ihr könnt, da macht ihr schon 95%. Das heißt, der Schritt, wenn ich jetzt sage, alles gültig, sind es noch 5%, eine Handvoll Gebote. Und das sind Hauptsache die Feiertage, das ist der Schabbat, das sind Gottes Feste, der Heilsplan Gottes, der an Gottes Festen zu sehen ist und das, was wir essen und noch ein paar Kleinigkeiten. Das ist der Punkt. Und diese Punkte, die angeblich verändert sind, die sind auch in der Bibel in den deutschen Übersetzungen so übersetzt, dass man sie ja so versteht. Das heißt, das sind die Stellen, die am meisten falsch übersetzt sind, wenn man das so mal korrigiert. Und also, weil halt der Übersetzer in seiner Theologie das deutlich ist, nicht mehr relevant, dann übersetzt er die Stellen so, dass wir sie so verstehen. Wenn man jetzt aber ins Griechische geht, plötzlich ändert sich das. So, das ist der Punkt, den man verstehen muss und das braucht ein bisschen vor allem bei Markus muss man ein bisschen sich reinknien. Also ich habe das natürlich hier, ich kann euch das bringen, wenn ihr das noch auffassen könnt. So, lasst uns da versuchen, Kolosser anzuschauen und diese Dinge einmal hier anzuschauen.
Ich schlage mal vor, wir machen Kolosser noch und Markus lassen wir weg und laden Christfried einfach nochmal ein. Was haltet ihr davon? Ja? Und dann können wir nochmal über die Feste und was weiß ich, da können wir nochmal einen gesonderten Tag drüber machen. Also Christfried könnte noch, weiß ich nicht, 5 bis 10 Seminare machen, aber...
Genau, wollt ihr euch gerade einladen zur Zeltstadt. Wenn ihr zur Zeltstadt kommt, da halte ich ein Seminar, Mose lesen und verstehen. Da wird vieles kommen von heute Vormittag und dann kommen weitere Dinge über Mose und da ist auch Zeit zum Reden. Da haben wir also 5 Tage Zeit. Also wenn ihr zur Zeltstadt kommt, dann kriegt ihr noch mehr mit, wenn ihr vormittags zum Seminar kommt. So, genau das. Und da gibt es natürlich auch viele andere Seminare, aber ich bin... Ja, voll. Ja, vormittags zu mir, nachmittags zu Guido.
Ja. Also, ja, morgens wird ja auch gesungen und gegessen. Also, das morgens und abends sowieso. Also, seid ihr einverstanden, dass wir jetzt nur noch Kolosser besprechen und Markus nicht mehr? Ist das okay? Und dann gucken wir mal, wann wir dann mal Markus und andere Dinge nochmal angehen. Ja? Gut.
Kolosser 2. Das ist der Text. Es geht in dem Text um vor allem Vers 16 und 17. So lasst euch von niemandem Vorhaltung machen über Speise oder über Trank, bestimmte Feiertage oder Neumonde. Vielleicht ist der Schatten von dem, was kommen wird, aber der Körper selbst ist in Christo. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das schon mal gesehen habt, den Text, und dass das euch etwas bekannt ist. Und ich würde genauso diesen Text jetzt mal Stück für Stück anschauen, dass wir diesen Text nun Stück für Stück sehen. Also geht los, eingebettet ist dieser Vers in: Lasst euch von niemandem betrügen mit unvernünftiger Rede. Seht zu, dass euch niemand beraubt durch Philosophie, lose Verführung nach der Menschenlehre und der Satzung der Welt und nicht nach Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Also hier geht es um Betrügung, Verführung, Philosophie, Satzungen der Welt. Sich davon nicht verführen lassen. Menschenlehre, wir hatten gesehen, eine Warnung ist: Achtung, Menschenlehre. Die kommt oft fromm daher, ist aber menschlich. Und passt auf, lasst euch davon nicht verführen, denn in Christus ist die Fülle. So, das ist der Vorteil zusammengefasst, der vordere Teil. Achtung vor Verführung, Hinweis auf Christus, es ist das Zentrum. Dann kommen unsere beiden Verse, ja, lasst euch keine Vorhaltung machen über Speise oder Trank, über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Schabbate. Welches ist der Schatten von dem, was kommen wird, aber der Körper selbst ist in Christus. Dann geht es weiter in dem hinteren Teil, genauso wieder wie der Teil davor. Lasst euch nicht das Ziel verrücken. Der ein Heil hergeht in Demut und Geistlichkeit der Engel, davon er nie etwas gesehen hat und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und er hält sich nicht an das Haupt, so ihr denn nun abgestorben seid mit Christus, den Satzungen der Welt, was lasst ihr euch denn fangen mit Satzungen, als lebt ihr denn noch in der Welt? Also hier geht es wieder um aufgeblasen sein, Satzungen der Welt, sich das Ziel verrücken lassen und weg von Christus. So, jetzt geht es da um diese Feiertage. Also wenn wir jetzt Vers 16 und 17 mal lesen, lasst euch keine Vorhaltung machen, denken wir ja sofort dran für uns. Wir halten natürlich nicht den Schabbat und auch die Feiertage Gottes nicht, weil sie sind ja in Mose und jüdisch. Und wir gehen davon aus, wenn wir den Text lesen, dass die nicht gehalten wurden von den Kolossern. Und jetzt kommt jemand und weist sie darauf hin und macht ihnen da Vorschriften. Aber jetzt müssen wir auch mal unsere Haltung überprüfen. Wir können den Text ja auch andersrum lesen, das steht ja gar nicht da. Wir können auch davon ausgehen mal, die Kolosser haben die Feiertage gehalten, Gottes Feste. Und jetzt kommt jemand und macht ihnen Vorschriften, was sie an diesen Tagen essen und trinken dürfen. Denn hier geht es ja um Vorschriften, dass euch von niemandem Vorhaltung machen über Speise oder über Trank, also was ihr esst und trinkt, bestimmte Feiertage, Neumonde oder Schabbate. Da ist doch nicht gesagt, ob sie die halten oder ob sie die nicht halten. Hoffnung für alle, zum Beispiel wird übersetzt, lasst euch keine Vorhaltung machen, was ihr am Schabbat tun dürft und was nicht. Also wenn ich mir keine Vorhaltung machen lassen soll, was ich am Schabbat tun darf und was nicht, dann halte ich doch den Schabbat, dann ist doch der Schabbat da. Ich kann doch nicht, muss erst mal schauen, von welcher Richtung gehen wir denn ran an den Text. Und macht durchaus Sinn, weil wir an den Festen in Israel, wenn man da hingeht, da wird gefeiert, da wird getanzt, da wird auch getrunken. Ja, ich war mal bei den russischen Juden bei uns zum Laubhüttenfest. Und was gibt's da? Was machen Juden? Russische, was machen Russen? Die trinken Wodka. Naja, da gibt es einen Wodka, also gehe ich da hin zu diesem Fest und trinke Wodka. Du, dein Hauskreis nächste Woche, ich sage, ich war da bei den Juden, wir haben ein Laubhüttenfest gefeiert und da habe ich Wodka getrunken. Was, du hast Alkohol getrunken, Wodka an so einem heiligen Fest, das geht da gar nicht. Da habe ich gedacht, okay, ja, Kolosser 2, lass dir mal nichts vorschreiben, was du essen und trinken darfst an den Festen. So, das wäre mal so ein Beispiel von der Seite herum. Und dann ist ja mal jetzt die Frage, wer sind die Leute, die hier stänkern? Ah, jemand weist hin auf den Schabbat, auf Gottes Wort, auf Gottes Feiertage? Oder wer sind denn die Leute? Und das wird uns ja beschrieben, das sind Geistlichkeit der Engel, aufgeblasen in fleischlichem Sinne. Und da steht ja Satzungen der Welt. Warte mal, wenn ich jetzt vom Schabbat rede, von Gottes Feiertagen, sind das Satzungen der Welt? Never. Das ist ja von Gott. Also ist ja wirklich die Frage, wer sind die Leute, die hier stänkern? Was ist diese Gruppe? Und die wird ja hier angefangen zu beschreiben. Und im nächsten Text, wenn wir weiterlesen, wird diese Gruppe beschrieben. Wir lesen weiter, du sollst, sagen sie, das nicht angreifen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Es sind der Menschen Gebote und Lehren. Welche haben den Schein der Weisheit durch selbsterwählte Geistlichkeit, dadurch, dass sie des Leibes nicht schonen. Also hier sehen wir, es wird definiert als Menschengebote, was diese Leute bringen und lehren. Definitiv weisen die nicht hin, den Schabbat zu halten, weil es ist ein Gebot Gottes. Das ist nirgendwo, dass Menschen den Schabbat eingeführt haben, sondern das ist von Gott. Und auch diese anderen Sachen sind, also Feiertage, sind von Gott. Und dann lesen wir den Vers 17. Welches ist der Schatten von dem, was kommen wird? Aber der Körper selbst ist in Christus. Also man kann das von zwei Seiten lesen. Wenn ich also den Schatten sehe von jemandem, der gleich kommt, dann sehe ich schon mal den Schatten und habe eine Ahnung, okay, der kommt gleich, ich sehe schon den Schatten. Und es sind ja Dinge, die kommen werden. Das heißt, die Frühlingsfeste haben alle was mit Jesus zu tun. Das Passa erst gekreuzigt, Erstlingsfruchtfest erst auferstanden, das Shavuot, da ist der Geist Gottes gefallen, nicht irgendwann, sondern an Shavuot. Und dann kommen die Herbstfeste, die haben was zu tun mit der Wiederkunft Jesu Christi, die sind überhaupt noch nicht erfüllt. Also wenn wir die Herbstfeste feiern, dann feiern wir prophetisch, was kommt, die Wiederkunft Jesu. Da, das tausendjährige Reich, Laubhüttenfest, Yom Kippur, Versöhnung und neue Himmel, neue Erde als zweites Bild für das Laubhüttenfest. Das feiern wir prophetisch, also das sind die Dinge, die kommen werden, wo Christus das Zentrum ist. Was machen hier die Übersetzer? Die sagen, das ist ja nur ein Schatten und fügen das Wort nur ein, welches ist nur der Schatten, damit du so gleich mal weißt, okay, das ist ja alt. Das ist ja nur. Und das Wort nur steht aber nicht im Text. So wird also schon diese Theologie, wird das so übersetzt in vielen, dass wir jetzt gleich mal so lesen, das ist nur ein Schatten, aber eigentlich ist es ein Schatten von dem, was kommt. Und wenn wir die Frühlingsfeste anschauen, auch die sind noch nicht komplett erfüllt. Da fehlen noch Dinge, alle haben noch so einen prophetischen Aspekt mit drin, von den Dingen, die kommen. Feiern wir diese Feste, dann haben wir den kompletten Heilsplan Jesu Christi in diesen 7 Festen. Und werden hingeführt zu Christus. Das, wo Paulus sagt, hin zu Christus. Und wenn wir diese Feste anschauen und feiern durch das Jahr, dann werden wir immer näher hingeführt zu Christus. Aber die Leute, die stänkern, die führen weg von Christus. Genau das Gegenteil. Also das ist sehr schwierig hier reinzusehen, dass die Feiertage abgeschafft sind. Sondern lesen wir eher, lasst euch keine Vorschriften machen, was ihr an diesen Feiertagen tut oder nicht. Nehmen wir mal jetzt einen Blick in den griechischen Text. Hier haben wir, darum soll euch niemand verurteilen, wegen Speise oder Trank oder wegen eines Festes, ob Neumond oder Sabbat, Schabbat, das ist die Einheitsübersetzung. Unten ist das Griechische. Nicht also jemand euch richte wegen Essen und Trinkens, entweder in Hinsicht auf ein Fest oder Neumond oder Schabbat. Hier ist das entscheidende Wort in Hinsicht auf. Also niemand richte euch bezüglich Essen und Trinken, in Hinsicht auf oder bezüglich eurer Feiertage, nämlich Feste oder Neumond oder Schabbate. Dieses Wort in der Mitte ist dieses Wort Meros. Steht 43 Mal im Neuen Testament und es bedeutet ein Teil von. Wie beispielsweise in Matthäus 16, 13, da kam Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea. Und die Gegend ist Meros, das ist ein Teil von Caesarea. Das in dieser griechischen Text ist ja explizit, dass also Essen und Trinken ist ein Teil von den Festen. Natürlich essen wir und trinken wir da. Und da sollen wir uns keine Vorschriften machen lassen, was wir an diesen Festen essen oder trinken. So, was wir trinken, gibt es gar keine Vorschriften bei Gott bei den Festen. So, was wir essen, du kannst einfach die Sachen essen und feiern, wie du das machst. Und da brauchst du dir keine Vorschriften machen. Vor allem die Leute sagen, ja, du musst dein Leib kasteien. Also du kannst da nicht tanzen und du kannst da nicht Fleisch essen und Wein trinken und fröhlich sein. Du musst dich kasteien und niedrig halten und in ihrer scheinbaren Heiligkeit. Das ist ja, was er beschrieben wurde in dem Text. Also diese Leute führen dich weg von Gott und die führen dich weg von Gottes heiligen Festen, weg von seinem Schabbat und machen euch Vorschriften, wie ihr euch zu verhalten habt. Und da sagt Paulus, null. Lasst euch davon keine Vorschriften machen. So, hier ist dieses Wort Meros in Hinsicht auf. Was hier für mich auch ein Schlüssel ist. Also ein Schlüssel ist A, der Text, der gesamte Text, wo er von Philosophie spricht und von Menschenlehre. Ja, so, ich weise hin auf Gottes Feste und auf Schabbat. Jetzt müsstet ihr mir das ja auch auf mich übertragen, wenn ihr sagt, nicht mehr gültig. Ich bin also aufgeblasen, menschlichen Lehre bringe ich und stolz und habe irgendwas von Engeln gesehen und arrogant. So werden die Leute beschrieben. Passt doch nicht. Und das ganze Gegenteil mache ich weise ja hin auf Christus. Und diese Feste sind ja einfach nur eine gute Gewohnheit, Tradition und so ein Hilfsmittel hinzuführen zu dem, was Christus für uns getan hat an diesen bestimmten Punkten. An diesen Feiertagen. Hier könnte man jetzt noch einwenden, es gibt natürlich verschiedene griechische Übersetzungen und die sind verschiedene griechische Dokumente, Urtexte. Ja? So gibt es diesen und es gibt es jenen und manche sind ein bisschen Nuance anders. Da gibt es Unterschiede. Aber es ändert nichts an dem Gesamtzusammenhang des Textes, an dem gesamten Kapitel und an dieser Geschichte. So, wenn wir es andersrum machen, haben wir wieder das Problem, Jesus sagt, alles gültig, wie gehen wir dann damit wieder um? Das Mindeste, was ihr wirklich mal sagen müsstet, okay, vielleicht zu akzeptieren ist, dass dieser Text Interpretationsspielraum hat und ich kann ihn ganz leicht auch von der anderen Seite lesen. Wir lesen ihn mit unserer Gewohnheitsbrille, mit unserer Gewohnheit, wie wir rangehen und wenn wir da rangehen, Schabbat ist nicht gültig, dann lesen wir das auch. Wenn ich damit rangehe, Schabbat gültig, lese ich, okay, ich will mir keine Vorschriften machen. Also easy. Also mindestens, der Text hat Interpretationsspielraum und ich kann ihn von beiden Seiten lesen. Ja, gehe ich natürlich in den Gesamtzusammenhang, dann kippt es immer mehr dazu, ja, die haben die gefeiert und jemand hat ihnen Vorschriften gemacht, was sie essen und trinken dürfen und wie sie sich verhalten dürfen. Das ist es zu Kolosser und wie gesagt, wenigstens zu verstehen, also das ist gar nicht so super klar. Kolosser ist ja, was wir hier haben, lieben, ist die Hauptbibelstelle des Neuen Testamentes, dass der Schabbat abgeschafft ist und dass die Feste Gottes nur nicht mehr relevant sind für uns. Das ist die Hauptbibelstelle. Und jetzt gucken wir rein, ja, die hat ja Interpretationsspielraum ohne Ende und es ist doch eigentlich ganz leicht, die auch anders zu lesen und eigentlich der Zusammenhang sagt, das sind Menschen, die da meckern und Vorschriften machen. Das sollte uns doch mal zum Nachdenken bringen. Ich muss diesen Text auslegen mit dem Rest vom Neuen Testament. So, was sagt Jesus sonst noch? Oder was sagen die Propheten dazu? Wieder sagen die Propheten, es kommt eine Zeit, wo das abgeschafft wird, sagen die nicht. Also, wenn ich jetzt hier interpretiere, Schabbat ist abgeschafft, dann stimme ich nicht mit den Propheten überein. Kann nicht sagen wie Apostelgeschichte 15, okay, jetzt, da stimme ich ja mit den Propheten überein. Funktioniert nicht. Also dieses vierte Grundlage von gestern, die kann ich nicht anwenden, weil die sagt ja genau das Gegenteil. Also das geht einfach nicht. So, das ist der Punkt zu Kolosser. Hier ist das Mikrofon.
Da passt vielleicht auch hinein, es gibt ja diese eine Stelle, wo einer einen Tag besonders hält und ein anderer hält alle Tage gleich.
Ja.
Vielleicht kannst du da auch noch kurz drauf eingehen.
Da ist genauso die Frage, was ist der Zusammenhang? Ja, hat mir gestern eine alle Tage gleich. Kann ich alles hineininterpretieren? Sind wir wieder bei dem Wort Mauer? Kann ich alles hineininterpretieren? Birne, diese Birne, jene Birne. Was hatte der Paulus denn im Kopf? Schaue ich mir den Zusammenhang an, da geht es da um Essen oder Nicht-Essen. Da geht es auch nicht um Schweinefleisch oder nicht, sondern überhaupt einer isst Fleisch, andere isst nur Kraut. Einer isst gar nicht. Jetzt würde ich sagen, warum spricht er dort nicht vom Fasten? Sage ich mal, interpretiere ich, er spricht vom Fasten. Dann hätten wir überhaupt kein Problem. Einer fastet an dem Tag, einer hält alle Tage gleich. Sei jeder sein, seiner Meinung gewiss, weil es gibt nicht ein einziges Gebot, wo Gott sagt, du sollst fasten an dem oder an dem Tag. Gibt es nicht. Nicht mal am Yom Kippur ist das Gebot des Fastens, sondern nur das Gebot, sich selbst vor Gott zu demütigen, aber da steht nicht das Wort für Fasten da. Wird so interpretiert, oder es ist natürlich gut, sich zu fasten, das drückt das aus, ist aber nicht ein Gebot Gottes. Also muss man das auch deutlich sagen, und so kann dort Paulus sagen, jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wir müssen verstehen, es gibt Gebote Gottes, Dinge, da sagt Gott ganz klar etwas, und dann gibt es diesen breiten Spektrum, wo Gott nichts sagt. Da kannst du dein Glaubensleben gestalten, wie du es für richtig empfindest. Besonders jetzt wieder am Schabbat gibt es ganz wenig, was Gott sagt. Keine Werksarbeit, eine Versammlung haben, zusammenkommen, ja, mit Gott Zeit haben, Tora lesen, so, aber mehr nicht. Wie du das jetzt gestaltest und dass man das schön beginnt mit einer Feier, Freitagabend, ist super, ist aber jetzt nicht direkt geboten. Es ist schön und hilft uns, aber nicht, was Gott sagt, das musst du so machen. Oder das sollst du, oder das ist gut, sondern da ist eine ganze Menge Freiheit. So, das müssen wir ganz klar unterscheiden. Und jetzt wieder zurück, wenn du jetzt weiterliest, da geht es erstens um den Bruder. Der beginnt oben, Römer 14, wenn der Bruder schwach ist im Glauben. So, wenn jemand schwach ist im Glauben, dann esse ich gar kein Fleisch oder ich trinke gar keinen Alkohol. Alkohol trinken genauso, ja, ist jetzt nicht verboten. Aber wenn jemand schwach ist und sagt, was, du bist Christ und trinkst Alkohol, dann würde ich lieber das in seiner Gegenwart nicht machen. Und wenn jemand sagt, ja, Fleisch essen gar nicht, vegetarisch muss das sein, bevor ich ihm in Anstoß bin, dann nicht. So, das ist das Thema dort. Und jetzt zu sagen, hier erklärt Paulus, dass diese Gebote Gottes aus 3. Mose 23 im Neuen Bund nicht mehr relevant sind, das wird da hinein interpretiert. Ja, so, der Zusammenhang geht dann vielleicht noch Richtung Götzenfleisch, das ist aus 1. Korinther 8. Ja, dieses Thema Götzenopferfleisch, das ähnlich ist, wo Paulus sagt, wenn ein Bruder daran Anstoß hat, dann esse ich kein Götzenfleisch, aber eigentlich gibt es keinen Götzen und das ist nur Fleisch, kannst du essen. Könntest du auch wieder sagen, es gibt also zwei Bibelstellen, die sagen, das sollst du nicht essen, und es gibt zwei Bibelstellen im Neuen Testament, die sagen, du sollst es essen. Ja, Römer 14, 14, kannst du das essen. Und aber Offenbarung 3, 20, das Erste, was dort steht, also die verführt die Leute, diese Hure verführt sie, Götzenopferfleisch zu essen. Und Offenbarung 21 ist auch das, was sie, das Erste, wo das reflektiert wird von 15, diese Neubekehrten sollen kein Götzenopferfleisch essen. So, du hast also Stellen, A, du sollst nicht essen, B, du darfst, wie bringen wir das zusammen? Es ist ganz einfach, wenn du Götzenopferfleisch isst, um damit den Götzen zu ehren, diese Zelebrierung mitmachst, um an diesen Festen teilzunehmen für den Götzen und ihn damit anzubeten, das sollst du nicht machen. Wenn du einfach Fleisch isst, ich habe jetzt Hunger, ich esse Fleisch, ich gehe auf den Markt, das ist ein Götzengeopfer, das ist egal, ich will ja Fleisch essen und nicht den Götzen anbeten. So, zwei verschiedene Dinge. Und in dem Zusammenhang spricht wieder Paulus, du kannst alles essen, Hauptsache das Gewissen ist rein dabei. So, das ist der Zusammenhang. Ich kann nirgendwo sehen, dass ich das jetzt auf Gottes Gebote anwende, die hier Paulus aushebelt. Was jetzt, okay, du, warte, Mikro.
Du sagst, es gibt gar nicht viele Hinweise, wie der Schabbat auszusehen hat, aber anscheinend, dass er Samstag sein muss.
Ja, wann sonst? Erstens
Sonntag, wenn wir frei sind, das zu gestalten.
Na, wo steht denn das, dass es egal ist, welcher Tag, Hauptsache irgendein Tag. Der Schabbat, der Name, ist der siebte Tag der Woche. Die Zählung in der Bibel ist, da gibt es auch jetzt in Israel, ja, Rishon, der erste, der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Tag und dann kommt der Schabbat. Und jetzt weißt du doch heute, jeder weiß doch, wann Schabbat ist, weil am Sonntag ist der erste Tag der Woche. Die Christen feiern den Auferstehungstag, den Tag nach dem Schabbat. Deswegen ist es ja Sonntag, danach. So, weil es also Schabbat ist, der Tag vor dem Sonntag, weil Christus am Tag nach dem Schabbat auferstanden ist. Jetzt bräuchte man nur zurückrechnen, wenn du jetzt genau wissen willst, welcher Tag. Jesus hat ja durch den Schabbat gehalten und dann guckst du einfach, kannst du heute mit berechnen, Astronomie, ja, NASA gibt das frei, wann, was war für ein Wochentag, damals hat sich das verändert, das hat sich nicht verändert. Die Kalenderreform, die Papst Gregor durchgeführt hat, hat er ein paar Tage weggelassen, aber nicht Wochentage, sondern zahlenmäßig hat er da 10 Tage weggelassen, damit das Jahr wieder stimmt, aber die Wochentage nicht. Aber ganz ehrlich, wie ist das überhaupt mit Gottes Geboten? Es gibt da 3 Gruppen. Es gibt die Gebote Gottes, die können wir ganz einfach halten, wie wäre möglich, ob ich diese Tiere esse oder nicht, hole ich einfach das andere. Das ist einfach. Dann gibt es Gebote Gottes, die sind etwas schwieriger zu halten, die können wir nur nachempfinden, wie die Feiertage. Aber es ist schwierig, schon den Urlaub so zu planen und dann steht da dort, wir sollen nach Israel kommen an den Feiertagen. Also das geht einfach nicht. Wir können da nicht alle hin. Also wir können die nur so gut es geht halten und dann gibt es Gebote, die können wir gar nicht halten, weil wir die Voraussetzungen überhaupt nicht haben, wie Steinigung und die anderen Gebote, Tempel, haben wir nicht, geht gar nicht. Und jetzt gibt es einfach die Gebote Gottes so gut wie möglich zu halten. Und jetzt kommen wir zurück zum Schabbat. Wir feiern, halten den Schabbat so gut wie möglich an dem Tag, was der offensichtlichste Tag ist, dass es Schabbat ist. In allen Völkern hast du den Namen Samstag, Sabbaton, Sabbat, alles was mit Sabbat zu tun, im Russischen oder in all den Namen. Das ist das Offensichtlichste, dass das der Schabbat ist. Und jetzt ist so, was wir vielleicht verstehen müssen, in dem Schöpfungsbericht am Ende sagt Gott, er segnet einen bestimmten Wochentag. Und nämlich den Schabbat, den segnet er, da ist ein besonderer Segen drauf. Muss er so verstehen, wie wenn ich zum Geburtstag einlade und ich sage, der ist am 1. Januar und du sagst, ich, toll, ja, ich komme natürlich gerne zu dir, besuche dich, ich komme am 3. Januar. Ja, ist schön, dass du da kommst, aber die Party ist vorbei. Das Essen und die Feste und die Freunde, die sind am 1. da. So, wenn Gott sagt, ich segne diesen Tag, dann segnet er diesen Wochentag. Das ist für uns völlig fremd. Wie kann Gott einen Tag segnen? Wir sind im neuen Bund und das ist alles anders. Nee, er segnet diesen Tag. Und selbst meine Kinder haben mir das bestätigt. Und sagen, das ist jetzt ganz anders. Sagt mein Großer, jetzt ist früher musste ich immer am Samstag meine Hausaufgaben machen und Sonntag durfte ich nicht. Aber Samstag hatte ich keine Lust und Sonntag wollte ich und da durfte ich nicht. Aber jetzt, cool, ich ruhe mich einfach raus am Schabbat und am Sonntag mache ich dann meine Hausaufgaben. Also die, ich habe gemerkt, da kommt ja Segen in die Familie. Fahre ich mit meinen Kindern nach Hüttenfest, ich entdecke die Feste, Herbstfest, sagt dann den Kindern im August, pass mal auf, wollen wir das mal probieren? Keine Ahnung, lass uns mal probieren. Sagen die Kinder, ja, wir probieren das. Dann feiern wir das Posaunenfest, verbunden mit der Wiederkunft Jesu und dann so beschäftigen wir uns damit und da sagt plötzlich sagt mein Sohn, also jetzt habe ich so ein Feeling und wie sich das anfühlt, wenn Jesus wiederkommt, das kann ich damit was anfangen, mit bereit sein und mit diesen Dingen. Bisher war das immer so ungreifbar, er kommt irgendwann wieder, sei immer bereit, das war so, hm. Aber jetzt ist da plötzlich eine Ernsthaftigkeit gekommen, dass ich da was gelernt habe. Ups, war cool. Und dann Laubhüttenfest, da baue ich mit den Kindern eine Laubhütte zu Hause in der Stube und dann sagt mein Sohn, also Papa, hat richtig Spaß gemacht. Aber ganz ehrlich, ich musste mal sagen, das hat mir heute wesentlich mehr Spaß gemacht, als so den Weihnachtsbaum anzuputzen. Ich dachte mir, okay, ja, Gott ist dabei, es macht den Spaß. Es ist das Ende von Druck, habe ich heute schon mal mehrmals gesagt. Und wenn da der Segen Gottes drauf liegt, dann muss das ja irgendwo spürbar sein. Und ich von vielen Leuten höre ich da, die sagen, okay, der Schabbat, das ist so, der Tag ist gesegnet. Und wenn ich da Gemeinschaft habe mit Gott, das ist einfach gut. Ich freue mich drauf, ich arbeite die Woche, ich sage, okay, ich ziehe jetzt durch. Aber Freitagabend und Samstag, das Schabbat, lasse ich da Ruhe, da ist nichts. Und da freue ich mich richtig drauf. Lese dann viel in der Bibel, habe Frühzeit, stehe auch frühzeitig auf und kann nur rumbummeln. Es ist einfach Zeit, bis dann Gäste kommen, wo man die Bibel lesen. Aber es ist einfach, ein Rhythmus ist einfach schön. Ein Segen. So, das ist so viel zu dem Tag. Ja, manchmal. Also ich gehe dahin, weil ich auch mitarbeite und auch predige ab und zu. Und meine Kinder, mein Sohn ist Jugendleiter, da geht er auch dahin. Also wir können auch montags zum Gottesdienst gehen. Wir könnten auch am Freitag, wir können uns auch am Mittwoch treffen von Seminar oder von Gottesdienst. Das ist ja jetzt nicht verkehrt. Aber der Schabbat ist der Schabbat. So. Es ist viel und ich meine, manchmal nämlich gehe ich nicht zum Gottesdienst und ziehe den Sonntag durch, um die Sachen zu schaffen, weil wenn ich mich vorbereite und wenn ich Sachen mache, dann mache ich auch natürlich leise arbeiten. Wir sind in Deutschland, deutsches Gesetz, Sonntagsruhe. Natürlich mache ich keinen Rasenmäher an. Ja, das ist eine Frage.
Ja, es gibt ja auch das Argument, dass wir ja gar nicht genau den Sabbat haben wie in Israel. Es gibt ja Stundenverschiebung. Das heißt, der 1. Januar ist woanders schon der 2. Januar. Wie gehst du damit argumentativ um?
Ja, das ist so, wie es ist. Wir sind hier in Deutschland und wann fängt der Tag an? Naja, abends. Also der 1. Januar ist bei uns ein bisschen später als in Israel und als in Australien ein halber Tag oder dreiviertel Tag verschoben. Ich ändere doch nicht jetzt nur die Uhrzeit nach irgendwas, sondern heute hier ist die Uhrzeit und Schabbat ist hier von bis. Von mir also bis abends, nächste Woche wieder abends, wie's, nächsten Tag abends, wie es hier ist. Also, und das ist so, weil nun mal das so ist auf der Erde, dass wir verschiedene Zeitzonen haben.
Gott kennt die ja alle.
Ja. So, bei den Feiertagen sage ich auch noch ganz kurz die Kalender. Wir wissen nicht genau, wann die Feiertage sind. Da gibt es 4 verschiedene Kalender. Wir können es nur, so gut es geht, machen. Da ist das auch so. Also die Dinge, die wir nicht genau wissen, weil sie verschütt gegangen sind, können wir nur so gut es geht tun. Der Name Gottes, wie wird dann ausgesprochen? Wir wissen es nicht. Verschiedene Varianten und verschiedene Sachen, aber eindeutig klar wissen wir es nicht, also machen wir es so gut es geht. Du.
Wie ist es mit der Kleiderordnung? Es gibt ja auch die Vorschrift, dass die Frauen nicht Männerkleider und Männer nicht Frauenkleider tragen sollen.
5. Mose 22, 5. Du hast jetzt eine deutsche Übersetzung zitiert, ja?
Ja.
Was steht im Hebräischen? Da steht also, dass die Frauen nicht das Equipment des Mannes nehmen sollen. Also die Sachen, da steht das Equipment, das ist die Jagdsachen. Also das, wo die Aufgaben des Mannes sind, quasi nicht diese Sachen übernehmen soll und nicht sich in diese Rolle des Mannes reinknien soll und genauso der Mann nicht die Frauen Sachen, da steht Tatsache Kleidung, aber nicht die Frauenkleidung. Ich meine, das ist ja bei uns überhaupt kein Thema, aber es ist eher so dieses Equipment, das ist jedenfalls beim Mann und der Mann nicht die Frauenkleider. So, jetzt muss man überlegen, was sind Frauenkleider? Ich sehe, sie hatten eine Frauenhose an. Frauengeschäft. Eine Frauenhose. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt davon kommen, von diesem Vers.
Frauen sind anders als Jeans für Männer.
So, aus diesem Vers wird jetzt abgeleitet.
Aber damals wurden ja keine Hosen getragen von
Frauen. Warte kurz, lass mich das kurz sehen. Was ist jetzt mit einem Schottenrock? Das ist ein Männerkleidungsstück in Schottland. Und was ist, wenn man also ein Kleid anzieht? Als Mann, also ein Abendgewand, ja, für uns wäre natürlich total fremd und es ist nicht so gut, aber wenn ich in im Orient bin, die haben alle solche Gewänder an, das ist eine Männerkleidung. Das heißt, die Kleidung ist abhängig von der Kultur, wo ich gerade bin und deswegen gucken, der Mann soll nicht die Sachen der Frau anziehen. Und was für Sachen, das bestimmt natürlich die Kultur, was eine Frauenkleidung ist, eben eine Frauenhose und eine Männerhose. Das ist ja für uns völlig normal, also die Frauen gehen eigentlich immer in das Frauengeschäft. Natürlich, wenn jetzt, sag mir mal so ein Mädel, die das verstanden hat, okay, jetzt habe ich aber mal heute Abend den dicken warmen Pullover meines Papas angezogen. Da hat sie den dicken Pullover angezogen, ja. Das ist nicht, was dort steht, dass das jetzt verkehrt ist, sondern die soll nicht in diese Rolle des Mannes schlüpfen. Und also ich würde das so übersetzen, der Mann soll Mann sein, die Frau soll Frau sein, so wie sie erschaffen sind und sich nicht in den Verantwortungsbereich des anderen hineinbegeben.
Das ist schon Rahmen, ne? Aber Wehrdienst der Frau wäre dann ja abzulehnen.
Das will ich jetzt nicht kommentieren. Also würde ich einfach mal sagen, nicht. Sondern diese Stelle, bevor ich die jetzt nehme und die Frauen müssen Rock anziehen, also geht gar nicht, diese Stelle zu nehmen. Geht nicht. Ja, du?
Ich habe mich gefragt, wie das bei Menschen ist, die sich dann nicht als Frau sehen oder nicht als Mann sehen.
Haben wir jetzt eine Problem, genau. Würde ich jetzt auch nicht, das ist eine prinzipielle Frage, die man erstmal anschauen muss, wie wir damit umgehen, weißt du? Aber diese eine Stelle ist, denke ich, damit beantwortet, wenn wir diesen hebräischen Text, da steht auch dieses Equipment des Mannes, die Jagdsachen, seine Gerätschaften, eigentlich seine Arbeit nicht machen soll. So, würde das so wiedergeben, die Frau soll einfach Frau in ihrem Frau sein und der Mann sein Mann. Das passt zum Rest der Schrift. Und die Kultur müssen wir verstehen, was Kultur ist.
So.
Kommt doch an, wieder welcher Kultur. Und das sind jetzt Sachen, die würde ich, also wiederum kulturbedingt und genauso mit der Armee und die Sachen, also würde ich nicht, Du wolltest noch sagen, okay.
Ja, ich weiß, könntest du noch 1. Korinther 11 damit reinnehmen oder ist das jetzt auch zu weit? Also mit dem Schleier und so.
Das ist zu viel. Könnte ich, aber... Also das ganz kurz zu machen, er bringt etwas, was die Natur uns zeigt, aber es ist nicht ein Gebot. So würde ich das ganz kurz zusammen, es ist nicht was Gebot ist, sondern er erklärt etwas. Eben, dass die Frau, und dem, also das sind wir bei dem ganzen Thema Mann und Frau, da brauche ich 2 Stunden. Nee, lass mal das mal, ja?
Ich schreibe mal schon mal Liste für nächstes Mal.
Genau, offene Punkte. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss an dieser Stelle. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr durchgehalten habt. Es war viel. Ich fand es ganz wunderbar. Es ist viel zum Nachdenken und Nacharbeiten und Verarbeiten. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank dir schon mal jetzt an dieser Stelle. Morgen predigst du ja. Ne? Da kriegen wir die Bergpredigt noch. Aber erstmal jetzt vielen, vielen Dank für alles, deine ganze Vorbereitung und dass du das auch so toll rübergebracht hast. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und ja, euch gesegneten Heimweg, einen gesegneten Schabbatabend. Macht Ruhe, ja, erholt euch. Und wir sehen uns morgen um 10:30 hoffentlich alle wieder.
Hier vorne habe ich noch ein Handout, wer das noch nicht hat. Da sind also nicht zu jedem Thema, aber bestimmte Sachen, die dieses Wochenende betreffen.